In zwei Kriegen, die den gesamten Globus überzogen, starben Millionen von Menschen auf den Schlachtfeldern, aber auch in den Dörfern und Städten oder in den grausamen Lagern. Unter diesem noch frischen Eindruck zweier verheerender Weltkriege mit ihren Millionen von Toten haben sich im Jahr 1945 51 Länder dazu entschlossen, gemeinsam alles zu tun, um, Zitat, künftige Geschlechter vor der Geisel des Krieges zu bewahren. So steht es in der Präambel zur UN-Charta, dem Gründungsdokument der Vereinten Nationen. Mittlerweile gehören den United Nations, kurz UN, 193 Länder an. Deutschland und die DDR wurden 1973 gleichzeitig Mitglied der Vereinten Nationen. Wenn es um Kriege und Konflikte geht, schaltet sich die UN immer ein. Als Mahner, als Vermittler, vor allen Dingen aber als Autorität. Immerhin stehen fast alle Länder der Welt hinter der Organisation. Und trotzdem sind die UN und ihre Stellungnahmen immer wieder umstritten. Grund genug, sich die Vereinten Nationen einmal genauer anzusehen und insbesondere ihre Rolle im aktuellen Konflikt in Israel und dem Gazastreifen zu betrachten. Hallo, mein Name ist Dominik Holl. Ich arbeite für die Union-Stiftung und darf Sie herzlich zur neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute spreche ich mit Dr. Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Berlin. Dr. Reinicke war ehemaliger Leiter des Deutschen Vertretungsbüros in Ramallah von 2001 bis 2004 und EU-Sonderbeauftragter für den Nahostfriedensprozess in den Jahren 2012 bis 2013. In dieser Funktion nahm er als Chefverhandler der EU an den Gesprächen teil. Wenn Sie mehr über das Deutsche Orient-Institut wissen wollen, finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage des Deutschen Orient-Instituts, wo Sie Informationen finden, Vorträge und Artikel sowie Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen haben. Nachdem der Erste Weltkrieg zu Ende war, wurde mitten in Europa zwischen Frankreich und Deutschland ein Territorium geschaffen, das unter eine besondere Verwaltung gestellt wurde. Das neu gegründete Saargebiet wurde ab 1920 vom Völkerbund verwaltet. Der Bund, der als Vorgänger der heutigen Vereinten Nationen gilt, war der erste Versuch, die Zusammenarbeit möglichst vieler, ja vielleicht sogar aller Länder der Erde zu organisieren. Die Vereinten Nationen oder kurz UN ist mittlerweile ein riesiger Apparat geworden mit unzähligen Projekten und Unterorganisationen. Und über die Entwicklung der Vereinten Nationen, welche Bedeutung sie in der internationalen Politik spielt, wie mächtig sie wirklich ist und wer in ihr das Sagen hat, darüber spreche ich heute mit Dr. Andreas Reinicke. Hallo, Herr Dr. Reinicke.
Hallo, Herr Bauer.
Herr Dr. Reinicke, die Vereinten Nationen sind ja, wie ich gerade skizziert habe, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden oder fast sogar noch während des Zweiten Weltkrieges. Also der Krieg war ja noch gar nicht zu Ende. Da wurde die Charta schon verabschiedet. In Kraft getreten ist sie dann aber wirklich erst nach dem Ende des Krieges. Können Sie ganz kurz skizzieren, warum der erste Versuch, also der Völkerbund, gescheitert war und was man dann mit der Gründung der Vereinten Nationen dann anders machen wollte?
Also man kann es vielleicht ganz vereinfacht ausdrücken. Der Völkerbund ist gescheitert, weil erstens nicht alle Staaten der Welt dabei waren und zweitens die Hauptprotagonisten nicht dabei waren, nämlich weder die Sowjetunion noch die USA, also wirklich große Staaten. Auch Deutschland trat er ja zeitweise bei, also relativ spät, aber trat er noch früher wieder aus. Also das war sozusagen der Hauptgrund. Es hat aber auch eine bestimmte Historie. Es ging eigentlich darum, Europa und auch zum Teil die kolonialen Staaten zu organisieren nach dem Ersten Weltkrieg. Es ging darum, die Pariser Vorratsverträge, also mit denen die Deutschland verschiedene Friedensschlüsse mit den jeweiligen anderen Staaten macht, nicht nur Deutschland, sondern auch die Staaten, die aus dem Deutschen Reich hervorgegangen sind, wie Österreich und so weiter, Türkei, also all das gehörte ja zusammen. Also das wollte man organisieren. Aber letztendlich nicht geschafft, weil eben tatsächlich auch der Hauptprotagonist, nämlich die USA, dann auch immer nicht mehr dabei war. Nicht? Also das war sozusagen die Erkenntnis, dass da man eben nicht weiterkam und das hat eben dazu geführt, dass man nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs es eben besser machen wollte.
Das hat
noch ein interessanter Bereich, der später auch interessant wurde. Nämlich, Sie hatten das Saargebiet ja angesprochen, aber es gab natürlich noch andere Gebiete, die entstanden sind in einem sogenannten Treuhandverfahren. Also zum Beispiel wurden die Gebiete des Osmanischen Reiches im Nahen Mittleren Osten eben nicht mehr kolonialisiert, wie das vielleicht 100 Jahre vorher noch gewesen ist. Das traute man sich nicht mehr, weil man schon wusste, das war jetzt nicht mehr so populär mit Kolonien. Also haben die Briten und die Franzosen vor allen Dingen das in sogenannte Mandate des Völkerbundes übertragen. Also wurde durch den Völkerbund sogenannte Mandatsgebiete des Völkerbundes gegründet und einzelne Staaten übergeben zur Verwaltung. Es gab A, B und C Mandate mit unterschiedlichen Intensitäten der Eigenverwaltung. Und das hat sich später auch im Dekolonialisierungsprozess der Vereinten Nationen noch weiter fortgesetzt. Also da sehen Sie, wie dann auch Dinge auch weiter noch später noch übergespielt haben.
Die eigentliche Grundidee, also die Zusammenarbeit der Länder, die ist ja auch bestehen geblieben. Da hat man gesagt, okay, die Idee war gut, wir müssen es jetzt trotzdem nur ein bisschen anders machen und zunächst mal alle ins an Bord holen, wie Sie ja eben skizziert haben. Aber was wollte man denn eigentlich konkret mit den Vereinten Nationen? Also was war das erklärte Ziel, warum man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt zusammenarbeiten? Man wollte ja eigentlich keine Weltregierung in irgendeiner Art und Weise schaffen. Darum ging es ja nicht. Worum ging es denn?
Man wollte sicherstellen, dass diese Verschiedenigkeiten, die in der Welt immer sichtbarer wurden, in einem einzigen Gremium oder in einer einzigen Organisation diskutiert werden können. Das war die Hauptfrage. Dazu gehörte natürlich ganz besonders auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die sich abzeichnende Dekolonisierung, also die neuen Staaten, die da entstehen würden, in irgendeiner Art und Weise einzubinden. Palästina ist ja also ein ganz klassisches Beispiel der ganz frühen Phase der Vereinten Nationen. Und so wollte man diese Organisation schaffen. Und wir können ja gleich auch drüber reden. Bei aller Kritik an ihr kann man nur sagen, wenn es die Vereinten Nationen heute nicht geben würde, müsste man sie dringend schaffen. Also es ist trotz aller Kritik eine sehr gute Organisation.
Ja, gar keine Frage. Also die Vereinten Nationen, also auch die Grundidee ist natürlich absolut lobenswert, dass man versucht zusammenzuarbeiten und gemeinsam Probleme zu lösen, die es auf der Welt eben gibt. Ich habe aber auch schon gerade angedeutet, dass die Vereinten Nationen mittlerweile ein riesiger Apparat geworden sind. Es gibt zum Beispiel die UNHCR, die Flüchtlingshilfe, es gibt UNICEF, das Kinderhilfswerk, das man vielleicht kennt, die UNESCO, die sich um Kultur kümmert. Aber wie genau funktionieren denn diese einzelnen Unternehmen, diese einzelnen Werke innerhalb der UNO? Sind die komplett autonom? Sind die abhängig von der Zentrale? Wie funktionieren diese kleinen Teile zum großen Ganzen?
Das ist unterschiedlich und das hängt tatsächlich davon ab, auf welches man guckt. Also es gibt zunächst die zentralen Organe der Vereinten Nationen, die wir kennen, der Sicherheitsrat mit fünfständigen Mitgliedern mit dem sogenannten Vetorecht, übrigens die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Dann gibt es 10 nichtständige Mitglieder, die dann alle 2 Jahre neu gewählt werden nach einem ganz bestimmten Proporzverfahren. Müssen sie kommen aus allen 5 Regionen der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen haben, um bestimmte Proportionalitäten sicherzustellen, sich in solche Regionen organisiert. Da gibt es die Asiaten, da gibt es die Osteuropäer, da gibt es die Amerikaner, da gibt es die sogenannte WEOC, Western European and Others Group, dazu gehört Europa und so weiter und so weiter. Und jeder dieser Gruppen macht also bestimmte Ansprüche auf Sitze und die werden dann entsprechend verteilt. Dann haben wir den Generalsekretär, dann haben wir natürlich die Generalversammlung, in der es kein Vetorecht gibt. Alle 191 Mitgliedstaaten sind dort vertreten. Inzwischen auch die Länder übrigens mit einem eingeschränkten Status. Dann haben wir auch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag als ein Gremium der Vereinten Nationen. Und dann haben wir den Wirtschafts- und Sozialrat, von dem wir eigentlich relativ wenig können. Manchmal kennt man ihn besser unter seiner englischen Abkürzung ECOSOC. Ich werde den Wirtschafts- und Sozialrat deswegen, weil wiederum es bestimmte Sonderorganisationen gibt, insgesamt 15 der Vereinten Nationen, die als Organisationen gegründet wurden. Und die wiederum berichten an diesen an den Wirtschafts- und Sozialrat, sind aber, also haben eine Berichtspflicht, haben sogar noch eine eigene Mitgliedsstruktur, aber sie sind eben angebunden an die Vereinten Nationen, an das System. Da gibt es aber auch noch unabhängige Organisationen, die vielleicht zur Familie gehören. Ich glaube, bei der Weltgesundheitsorganisation gehört dazu, mit einem eigenen Budget, eigene Generalsekretär, eigener Generalversammlung. Zum Teil gibt es natürlich da Querverbindungen, aber so gibt es eben ganz unterschiedliche Strukturen. Dazu hat die Generalversammlung auch noch einige, nicht die Generalversammlung, hat die UNO auch noch einige Sonderprogramme geschaffen. Das ist noch eine andere Rechtsstruktur. Also ich will jetzt nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen, weil die Familie ist nach unterschiedlichen Rechts, Strukturen organisiert mit unterschiedlichen Konsequenzen, aber immer nach Themen, die man als wichtig angesehen hat. Also die Weltpostorganisation gehörte dazu, die gab es zwar schon früher, die ist aber dann dazugekommen. Dann die WIPO, die internationale Patentorganisation. Es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, die wir gar nicht so kennen, die aber in ihrem Bereich eine durchaus relevante Rolle spielen.
Also es klingt wahnsinnig kompliziert. Es klingt aber auch so, dass die durchaus auch wichtig und sind, diese einzelnen Organisationen, und auch auf jeden Fall einen Einfluss haben. Also Weltgesundheitsorganisation, wie Sie zum Beispiel angesprochen haben. Ich erinnere mich noch, als Donald Trump gesagt hat, nee, die USA gehen da raus. Und dann kam Corona und es gab einen riesen Aufschrei. Also da merkt man schon, was für ein Gewicht diese internationalen und länderübergreifenden Organisationen auch haben. Aber wir wollen uns da gar nicht in die Details verstricken. Ich wollte mir eines der wichtigsten oder vielleicht das wichtigste Element der Vereinten Nationen mal rauspicken, und zwar den Sicherheitsrat. Sie haben das ja gerade gesagt, es gibt die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, das sind die 5 ständigen Mitglieder, plus dann 10 gewählte, immer auf 2 Jahre wechselnde Mitglieder. Können Sie kurz erklären, was die eigentlichen Aufgaben dieses Sicherheitsrates sind und welche Kritik in den letzten Jahren an diesem Sicherheitsrat auch geübt wurde?
Also die Aufgaben sind eigentlich zu bescheiden über solche Themen, die an den Sicherheitsrat herangetragen werden durch die einzelnen Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates oder durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen, was eher seltener passiert. Und diese Themen beraten sie und können auch Entscheidungen treffen. Das Besondere ist, dass Entscheidungen des Sicherheitsrates für die Mitgliedstaaten verbindlich sind, während die Entscheidungen der Generalversammlung nicht verbindlich sind. Also die Mitgliedstaaten müssen sich da anhalten. Tun sie häufig nicht, aber das ist zumindest die Rechtsstruktur. Und dazu hat er noch eine besondere Situation. Der Sicherheitsrat kann tatsächlich autorisieren, einen bewaffneten Konflikt oder einen militärischen Einsatz. Wir haben also zum einen das sogenannte Selbstverteidigungsrecht, das man eingeräumt hat allen Staaten. Ursprünglich sagte man, man will Konflikte gar nicht mehr mit Waffen regeln. Aber wenn ein Staat angegriffen, gibt es das Selbstverteidigungsrecht. Das ist, glaube ich, Artikel 52 der Charta der Vereinten Nationen. Oder es kann eben auch dann ein Militäreinsatz erfolgen, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ihn autorisiert. Das ist zum Beispiel im Falle Libyen der Fall gewesen, wo die NATO eingegriffen hat. Eine allgemeine Bewusstsein, alles immer, ja, das war die NATO, das war sie jetzt, aber auch als Implementierungsorganisation im Auftrag der Vereinten Nationen. Weil sowas können die Vereinten Nationen, das machen sie immer dann, wenn sie feststellen, dass der Weltfrieden in Gefahr ist. Man nicht immer mal so bei Resolutionen des Weltsicherheitsrates, dass dann so Andeutungen kommen, sagen wir, sehen an, dass es möglicherweise dazu kommen könnte. Und das ist immer schon ein Hinweis darauf, dass der Weltsicherheitsrat vielleicht bei einer Verschärfung der Lage zu Entscheidungen kommen könnte, die eben durch die militärischen Einsätze ermöglicht werden. Das ist ganz selten, das ist ein weiter Weg dahin. Aber das ist immer die Formel, wie der Weltsicherheitsrat so etwas erlauben würde.
Mhm. Jetzt gibt es aber trotzdem immer wieder sehr, sehr starke Kritik an diesem Sicherheitsrat, der sei zu langsam, der sei eigentlich auch handlungsunfähig. Jetzt haben Sie ein Beispiel genannt, wo er gehandelt hat. Ganz oft wird er aber kritisiert. Warum und was ist so der Kern dieser Kritik in den meisten Fällen?
Ja, der Kern der Kritik kommt immer von den Leuten, die der Auffassung sind, dass ihre eigenen Themen nicht richtig wahrgenommen werden, was auch völlig richtig ist. Das Problem ist beim Sicherheitsrat, dass der eben ein demokratisches Gremium ist. Das heißt, es wird mit Mehrheit abgestimmt. Und zu diesen Mehrheiten gehören eben auch, die Mehrheit sind einmal bei 15 sitzen 8 Mitgliedstaaten. Also die müssen dabei sein. Und es darf kein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates dagegen stimmen. Das ist das sogenannte Veto. Und bisher ist es in vielen Situationen so, dass eben immer einer der ständigen Mitglieder ein Veto eingelegt hat. Die Russen jetzt im Falle Ukraine, die Amerikaner im Falle Israel, sodass dann häufig bei Situationen, die man als wichtig ansieht, es eben zu keiner Entscheidung gekommen ist. Das muss man sicherlich auch kritisieren, aber so sind nun mal Mehrheitsverhältnisse. Wir haben ja auch durchaus Ähnliches in Europa, wo wir auch sagen, ja, warum kommt hier keine Entscheidung zustande, oder auch im Bundestag, warum kommt hier keine Entscheidung zustande, weil eben die Mehrheiten nicht zustande kommen. Dann möchte man sich immer ein besseres System vorstellen, das ist auch sicherlich richtig so, aber bislang hat man eben noch kein besseres System realisieren können. Das ist, glaube ich, ganz einfach ausgedrückt das Dilemma. Je mehr sie internationale Konflikte haben, auch China und Russland, einer der Staaten, die häufig mit Frankreich, Großbritannien und den USA in Konflikt liegen, so ist die Welt normal, dass es unterschiedliche Interessen gibt und die müssen halt in irgendeiner Art und Weise ausgleichen. Das ist das zentrale Dilemma des Weltsicherheitsrats.
Jetzt gibt es ja nicht nur diese Kritik, die am Sicherheitsrat und dessen Entscheidung oder an Entscheidungsfindungsprozessen geäußert wird. Es gibt auch Kritik an einzelnen dieser Organe, die wir vorhin schon angesprochen haben. Ganz große Kritik zum Beispiel gibt es an dem Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge, UNRWA oder UNRWA, wie es umgangssprachlich genannt wird. Welche Kritik wird denn speziell gegenüber der UNRWA geäußert und wie berechtigt ist diese Kritik?
Es gibt zwei Kritiken. Die eine Kritik ist, dass man sagt, warum gibt es überhaupt ein spezielles Flüchtlingswerk für die Vereinten Nationen? UNRWA heißt als United Nations Works and Relief Program. Das wurde gegründet nach der ersten Flucht-Vertreibung, je nach Situation, von Palästinensern aus den dann von Israel eroberten Gebieten 1948. Die flohen dann zum Beispiel aus Jaffa, heute in Israel, in den Gazastreifen oder auch in die Westbank. Da gab es eine zweite Flucht- und Vertreibungsbewegung 1967, als Israel Ost-Jerusalem eroberte und auch dann die Westbank besetzte. Da ging es ebenfalls nochmal mit Flüchtlingen, die vor allen Dingen nach Jordanien gingen. Auch vorher sind schon Palästinenser nach Jordanien geflohen, nach Gaza und der Westbank dann auch in den Libanon, nach Syrien und nach Jordanien. Da hat man damals gesagt, wir helfen denen und schaffen eben dieses Flüchtlingshilfswerk. Dann hat sich dann im Laufe der Zeit auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen generell entwickelt. Aber dieses Flüchtlingshilfswerk speziell für die palästinensischen Flüchtlinge hat es immer noch gegeben. Die Kritik daran lautet, ist wie folgt. Die Israelis sagen, dadurch, dass es eine spezifische Organisation für Flüchtlinge, die gibt, die ja heute gar keine Flüchtlinge mehr sind, sondern ist deren Nachfrage, wird der Flüchtlingsstatus der Palästinenser perpetuiert, also auf Dauer angelegt. Und deswegen muss das weg sein. Und die arabischen Staaten sagen, und genau aus diesem Grund, um sicherzustellen, dass man die arabischen palästinensischen Flüchtlinge nicht vergisst, wollen wir, dass es hier eine spezielle Organisation gibt. Das ist ein Dilemma. Was man sieht, das ist in meinen Augen aber nur im Rahmen einer umfassenden Friedenslösung zu klären, in dieser Flüchtlingsstatus dann keine Rolle mehr gibt. Da gibt es einen zweiten Prozent der Kritik, den wir jetzt haben im Gazastreifen gesehen haben, wo es also hieß, UNRWA unterstützt Hamas und unterstützt Terroristen. Ich glaube, da ist bei einer Organisation, die, ich glaube, in einem Gazastreifen 13.000 Mitarbeiter hat und ich glaube, in der ganzen Region über 30.000, muss man zunächst einfach mal sagen, es wäre, glaube ich, gut, also politisch naiv zu glauben, dass darunter nicht auch Anhänger von Hamas sind. Man hat versucht, das so gut wie möglich zu vermeiden, indem alle Mitarbeiter namentlich an Israel gemeldet werden, wollten und werden und die dann genau prüfen konnten, ob gegen die nach ihrer Erkenntnis etwas vorliegt. Aber auch selbst diese Prüfung kann natürlich nicht verhindern, dass da nicht vielleicht doch einer dabei ist. Und dann die Frage, die immer wieder gesagt wurde, ja, da muss man die UNRWA deswegen abschaffen. Das Gegenargument ist eigentlich auch eine andere Organisation, würde letztendlich vor demselben Dilemma stehen, denn sie muss ja auch mit irgendjemandem ihre Aufgaben erfüllen. Und auch die würde wieder vor diesem Prüfproblem stehen. Also ich glaube, das wird sich nur lösen lassen, wenn man es zu einer Friedenslösung kommt. Aber das sind so die beiden Kritikpunkte, die es in Bezug auf das Flüchtlingshilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge gibt.
Stichwort Kontrolle. Wer kontrolliert denn diese Organe eigentlich? Also gibt es denn irgendwie einen Kontrollmechanismus, entweder seitens der Vereinten Nationen oder von außen, der die Arbeit dieser Organe, also es muss jetzt nicht die UNRWA sein, also es könnte auch UNICEF oder die UNESCO sein. Gibt es denn irgendeine Kontrolle oder wem gegenüber sind die auch Rechenschaft schuldig?
Diejenigen, die direkt an den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen berichten, sind demgegenüber verantwortlich. Diejenigen, aber andere haben häufig Mitgliedstaaten. Also bei der die WHO ist meines Wissens eine der mitgliedstärksten Organisationen. Da sind fast alle Staaten der Vereinten Familie sind auch dort Mitglieder und die sind demgegenüber verantwortlich. Von denen wird der Haushalt dann bestimmt. je nach einzelner Struktur berichten sie auch noch zusätzlich an den Generalsekretär. Der Generalsekretär ernennt einige der Generalsekretäre dieser Organisationen. Manchmal werden sie auch auf Vorschlag von ihm gewählt. Also da gibt es unterschiedliche Konstruktionen. Also jedenfalls, einfach gesagt, die Mitgliedstaaten dieser jeweiligen Organisation und in einigen Teilen auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen oder der Wirtschafts- und Sozialrat.
Wenn wir jetzt nicht nur auf den gegenwärtigen Status blicken der Vereinten Nationen, sondern auch mal in die Zukunft. Wir haben ja mit dem Völkerbund schon einmal gesehen, dass eine internationale Organisation vieler Länder auch scheitern kann. Sie hatten einige der Gründe am Anfang schon angesprochen, eben dass die großen Mächte gar nicht dabei waren, trug dazu bei. Wie zukunftsfähig würden Sie denn die Vereinten Nationen einschätzen? Haben die eine Zukunft? Sind die überlebensfähig? Oder sind wir auch da an einem Punkt, wo vielleicht dieses gigantische Konstrukt auch zu bröckeln und vielleicht sogar zum Scheitern droht?
Ich glaube, wir haben alles Interesse daran, dass die UNO überlebt. Wenn es gar keine UNO mehr gäbe und auch keine Organisation mehr gäbe, dann würde alle Souveränität, alle Macht wieder den nationalen Staaten zufallen. Und man würde wieder in die Politik des 19. Jahrhunderts kommen, wo man mühsam einzelne Verträge aushandeln müsste oder multilaterale Verträge in Einzelfragen. Jetzt haben wir eine Struktur, haben Organisationen und sie haben auch diplomatisch einen riesigen Vorteil. Denn im Rahmen von solchen Generalversammlungen oder Meetings trifft man sich. Man kann eine Menge auch zwischenstaatliche Themen ansprechen am Rande dieser Konferenzen, in den Kaffeepausen, um es vielleicht mal ganz, ganz plastisch darzustellen. Da stellt man sich dann zusammen und sagt, lass uns das doch gerade mal besprechen. Theoretisch könnte man auch immer hin und her reisen, das tut man aber nicht, weil das dann häufig wieder viel zu aufwendig ist. Vielleicht für eine Frage, die man in einer halben Stunde besprechen kann, dann direkt in den anderen Staat zu reisen. Und auch die Videokonferenz reicht dann nicht auf, wenn man häufig auch einfach einen persönlichen Kontakt haben muss. Aber wenn man zu so einer, sagen wir mal, Generalversammlung der Vereinten Nationen fährt, dann ist der deutsche Außenminister oder der Bundeskanzler dann da und hält eine Rede. Aber ansonsten trifft er sich ständig mit anderen Außenministern und anderen Staats- und Regierungschefs, die er sonst eben nicht treffen würde. Und das gilt für alle Ebenen. Und diese Art von Austausch ist extrem wichtig, weil er häufig auch Meinungsbildung ist, nicht Klimaschutz. Dann sitzen sich eben Leute zusammen und erklären dann auch mal am Rande, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind, warum ist das so wichtig? Dann ist es noch lange nicht, dass man eine entsprechende Politik erreicht. Aber steht am Tropfen, hört den Stein. Also das sind alles diese Kontakte, die da sind. Natürlich gibt es auch viele Sachen, wo man vielleicht als Unternehmenslenker sagen würde, hey, das kostet zu viel Geld, das bringen wir uns nicht, das müssen wir streichen. Aber so funktionieren die internationalen Organisationen nicht. Da gibt es eben viele Gremien, die man sozusagen mitschleppt, selbst wenn es wenn man es vielleicht gar nicht objektiv so braucht. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass diese Organisationen natürlich mit Mehrheitsentscheidungen agieren. Aber natürlich, man versucht auch immer möglichst viele Staaten an Bord zu bekommen, um eben Konfrontation zu vermeiden, sondern möglichst positive Gestaltungsfähigkeiten zu haben.
Jetzt lassen Sie uns noch gerade über zwei weitere Institutionen sprechen. Die eine gehört zur UN direkt, die andere steht ihr nahe, ist aber ein bisschen unabhängig oder ist unabhängig davon. Zunächst über den Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen. Was genau ist denn die Rolle dieses Gerichtshofs und warum ist der nicht von allen UN-Mitgliedern auch anerkannt?
Der Internationale Gerichtshof hat so eine Zwitterfunktion. Ich sage zu Anfang, dass er zu den Organen der Vereinten Nationen gehört. Also neben dem Sicherheitsrat, neben dem Generalversammlung, neben dem Generalsekretär und neben dem Wirtschafts- und Sozialrat. Das zeigt eine herausgehobene Stellung. Es gab hier einen Vorgänger, ich glaube, der ständige Internationale Gerichtshof zu Zeiten des Völkerbundes, der eine geringere Rolle spielte, aber auch schon damals etabliert wurde. Denn das Ziel war eben, im Falle von Konflikten zwischen Staaten Waffengänge zu vermeiden und zunächst mal eine völkerrechtliche Institution zu haben, die eben diese Konflikte zunächst mal beseitigen kann und dort für Lösungen schaffen kann. Was er ja auch tut. Es gibt ja eine umfangreiche Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofes. Also der Internationale Gerichtshof, um das gleich auch nochmal zu erläutern, da geht es um Konflikte zwischen Staaten. Nicht zwischen Personen, sondern zwischen Staaten. Und es gibt mehrere Arten, ihn zu befassen. Das eine ist, Fassung ist, das ist, glaube ich, Artikel 36 des Statutes des Internationalen Gerichtshofes, in dem man eine allgemeine Unterwerfungserklärung bringt. Das heißt also, man sagt, und das hat die Bundesrepublik Deutschland gemacht, wenn es irgendeinen Konflikt gibt mit einem anderen Staat, dann akzeptiere ich die Gerichts, die Jurisprudenz und die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs. Dann gibt es eine zweite, dass man in einem einzelnen Streitfall sich mit dem anderen Staat darauf einigen kann und sagt, also diesen speziellen Streitfall legen wir jetzt dem Internationalen Gerichtshof vor. Dann gibt es aber einige Staaten, da gehören zum Beispiel die USA dazu, ich glaube, die USA, die Jurisdiktion nicht anerkannt haben, sagen, nein, wir wollen nicht, dass es einen internationalen Gerichtshof, der über uns urteilt, weil es auch eine gewisse Einschränkung der nationalen Souveränität ist. Das muss man dann eben so akzeptieren, wenn er das nicht will. Nicht? Aber die meisten Staaten wollen das. Es gibt aber noch eine weitere Art und Weise, wie der internationale Gerichtshof befasst werden kann, nämlich von der Generalversammlung. Die Generalversammlung kann ein Gutachten anfordern, eine sogenannte Advisory Opinion. Das kann sie mit Mehrheit der Generalversammlung entscheiden. Und das hat sie jetzt zum Beispiel auch oder schon vor 3 Jahren gemacht, in einem Rechtsgutachten für die palästinensischen Gebiete. Also die Frage, ist die Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel vergleichswidrig, ja oder nein? Und der tragische Zufall hat das gewollt, dass eigentlich eine Anhörung genau zu diesem Fall jetzt auch in den letzten Monaten stattgefunden hat. Also dann haben sie diese 3 verschiedenen Elemente, die wie der internationale Gerichtshof in Den Haag befasst werden kann.
Jetzt haben Sie ja gesagt, also der wird unterschiedlich befasst und vor 3 Jahren war dann eben auch die Frage der Generalversammlung. Wie sieht das aus mit Israel und Gazastreifen und auch der Westbank? Ist das legitim, was Israel da macht oder nicht? Und aktuell gibt es auch nochmal, wurde der Gerichtshof auch nochmal eingeschaltet auf einen Antrag Südafrikas hin, die gefordert haben, Israel soll die Offensive in Rafah stoppen. Erste Frage, warum mischt sich denn Südafrika in das ein, was im Gazastreifen passiert? Also ist das einfach, weil sie können oder hat es einen bestimmten Grund, warum jetzt ein Land wie Südafrika sich in diesen Konflikt dort einmischt und das auf der internationalen Bühne über den Internationalen Gerichtshof überhaupt macht?
Ja, ist richtig, da haben Sie eine 4. Option angesprochen, die ich nicht erwähnt habe, nämlich in einem Sonderverfahren, nämlich im Rahmen der internationalen Völkermordkonvention, der Genozidkonvention. Das ist die älteste Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Zu dieser Konvention gehört eben auch Israel. Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, dass Israel die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs ebenfalls nicht anerkannt hat. Sodass man also gegen Israel keine Klage einnehmen kann. Die Völkerrechtsmordkonvention ist etwas anders. Dort ist Israel Mitglied. Und in dieser Völkerrechtskonvention ist also festgelegt, dass die Vertragsparteien eventuelle Streitigkeiten im Internationalen Gerichtshof vorlegen können. Und das erklärt auch, warum Südafrika das kann. Denn auch Südafrika ist Mitglied der Völkermordkonvention, also der Genozidkonvention. Und diese Genozidkonvention richtet sich ja nicht nur auf eine strafbare Verurteilung von Völkermord, übrigens eigentlich gegen Einzelpersonen, sondern auch auf die Verhütung von Völkermord. Und Südafrikas Einträge beziehen sich vor allen Dingen auf die Verhütung von Völkermord. Und da kann eben jedes Vertragspartei der Konvention einen solchen Antrag stellen. Das haben die Mitgliedstaaten damals so beschlossen.
Okay, also dass es einfach nur die Möglichkeit gibt und Südafrika hat da davon jetzt Gebrauch gemacht, um das zu prüfen, oder gibt es da tatsächlich auch von Südafrika konkrete Vorwürfe gegen Israel?
Es gibt natürlich konkrete Vorwürfe. Also der Antrag wird ja nicht nur einfach so gestellt, sondern das ist ein kompliziertes Verfahren. Da müssen Schriftsätze vorgelegt werden, sehr umfangreiche Schriftsätze. Und Südafrika hat sich vor allen Dingen konzentriert auf die mangelnde Zulassung von Nahrungsmitteln, Wasser und Gas nach Gaza. Denn einer der Vorschriften in der Völkermordkonvention lautet eben auch, dass verboten ist, Situationen zu schaffen, in denen bestimmte Minderheiten oder Volksgruppen in Auslöschungsgefahr geraten. Und da wird also explizit auch auf eine mangelnde Versorgung mit Wasser und Gas und so was, Wasser und Nahrungsmittel und so weiter hingewiesen. Also das ist sozusagen der Anknüpfungspunkt. Das haben die vorgetragen, haben dort also verschiedene Äußerungen von israelischen Ministern zum Beweis genommen. Ob das denn der internationale Gerichtshof tatsächlich so sieht oder nicht, das muss er dann jetzt entscheiden. Und wir haben ja verschiedene Bereiche. Zunächst hatten wir einmal einen Antrag auf eine vorläufige Maßnahmen, die hat der internationale Gerichtshof zunächst nicht erlassen, sondern hat Israel aufgefordert, einen Bericht abzuliefern. Dieser Bericht war, glaube ich, Ende Februar fällig. Aber dann, als es jetzt um Rafah ging, hat Südafrika nochmal einen erneuten Antrag gestellt, auch in einem vorläufigen Verfahren, und hat gesagt, jetzt bitte auch nochmal konkret zu erlassen, dass eben Israel nicht in Rafah einmarschieren soll, weil dieses eben nach Auffassung der Antragsteller mit Völkermord darstellen könnte. Und dieser Völkermord soll eben verhütet werden. Und da hat ja in der Tat der internationale Gerichtshof, vielleicht Überraschung von einigen, diesen Antrag stattgegeben. Also das ist schon ein ziemlich massives Zeichen seitens der internationalen Gerichtsbarkeit.
Jetzt haben Sie aber gesagt, Israel erkennt zwar den Gerichtshof nicht an, ist aber Teil der Völkermords, also der Genozidkonvention. Was bedeutet das denn jetzt, dass der Gerichtshof, nicht der Strafgerichtshof, dazu kommen wir gleich, sondern der Gerichtshof, so entschieden hat, wie sie es gerade gesagt hat, dass er gesagt hat, Israel, ihr müsst das stoppen, ihr dürft in Rafah nicht einmarschieren. Was bedeutet das? Welche Konsequenzen hat das für Israel?
Ja, zunächst einmal ist Israel als Mitglied der Völkermordskonvention gehalten, sich an diese Konvention zu halten. Und dazu gehört eben auch, sich an die Urteile des Gerichtes zu halten, das ja von ihm mitgegründet wurde oder dessen Zuständigkeit von ihm mitgegründet wurde. Also Israel muss sich daran halten, weil, wie wir wissen, der internationale Gerichtshof keine Polizei, mit der er das umsetzen kann. Aber immerhin ist ja jetzt der Weltsicherheitsrat angerufen worden, um zumindest auf diesem Wege einen Beschluss zu fassen, jetzt Israel aufzufordern, nicht in Rafah einzumarschieren. Ob das jetzt geschehen wird oder nicht, das werden wir jetzt in diesen Tagen sehen. Aber das wäre sozusagen der Weg. Der Gerichtshof kann es selber nicht. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen könnte das. Der hat aber wiederum auch keine Polizei. Also er müsste dann irgendjemanden ermutigen oder ermächtigen, das zu tun. Das ist Theorie. Das ist im Falle von Israel nicht zu erwarten. Aber so wäre es jedenfalls der Weg. Aber um auch zu zeigen, Israel hat den internationalen Gerichtshof in anderen Fragen nicht anerkannt. Es wurde auch debattiert, ob Israel sich möglicherweise gar nicht äußern sollte in Den Haag, denn damit würde es diese Jurisprudenz anerkennen. Aber Israel hat dann auch gesagt, wir sind ja quasi Gründungsmitglieder der Genozidkonvention, denn er basierte ja auf dem Völkermord der Deutschen an den Juden und dann auch auf dem armenischen Völkermord. Und deswegen können wir eigentlich dort nicht erscheinen. Also das zeigt die Komplexität auch dieser Situation dort.
Absolut. Lassen Sie uns jetzt mal auf den zweiten Gerichtshof blicken, der eben ein bisschen anders gestrickt ist, der auch nicht in direkter Verbindung mit den Vereinten Nationen steht, aber auch international eben arbeitet, und zwar der Internationale Strafgerichtshof. Worauf beruht sich dieser Gerichtshof und was unterscheidet ihn von dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen?
Also der internationale Strafgerichtshof bezieht sich tatsächlich auf Personen. Strafe, Schuld geht immer nur an Einzelpersonen, nicht an eine Einheit. Das wäre dann sozusagen eine Kollektivbestrafung. Das gibt es nicht, aber immer einzelne Personen. Und die Basis ist der sogenannte Statut von Rom. Man hat in, glaube ich, 10-12-jährigen Verhandlungen, zwischen interessierten Staaten einen Statut erstellt. Und Statut besteht aus zwei wesentlichen Teilen. Einmal ist die Verfahrensweise des internationalen Staatsgerichtshofs und das andere sind eben die Frage, was sind eigentlich Straftaten, für die er zuständig ist. Dazu gehört also Terrorismus, dazu gehört also Aggression, die Definition der Aggression und eine Reihe von anderen Bereichen, die man dort nachschließen kann. Und verabschiedet worden ist es eben von der Vertragsstaatenkonvention, die dieses dann gegründet haben. Und in Kraft getreten ist der Internationale Strafgerichtshof, als eine genügende Anzahl von Staaten diese Konvention ratifiziert hat. Ich weiß nicht mehr, glaube ich, 70, 80 Staaten mussten es etwa sein. Und dann ist er auch tatsächlich in Kraft getreten. Dann sind aber deutlich weniger Staaten dabei, also es ist weder Israel, aber noch die Vereinigten, noch die Vereinigten Staaten, noch Russland und so weiter. Aber es gibt natürlich für die Vertragsstaaten gewisse Verpflichtungen oder eine Verpflichtung, die jetzt für uns relevant ist, ist, wenn Putin nach Deutschland reisen würde und liegt ein Strafbefehl vor, müssten wir ihn verhaften. Die Immunität würde nach diesem Verfahren, nach dem internationalen Strafgerichtshof jedenfalls nicht gelten. Das würde gelte dann aber auch für Netanyahu oder auch für Hamas-Führer, wenn sie dann gegen die ein solcher Strafbefehl tatsächlich von der Kammer entlassen würde. Das macht die Sache eben so kompliziert, auch für Deutschland politisch so komplex.
Das genau wäre jetzt auch meine Frage. Also Sie haben gesagt, Einzelpersonen werden angeklagt und Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, hat Haftbefehle oder Strafbefehle gegen drei führende Hamas-Mitglieder, aber eben auch gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu beantragt. Sehr momentan erst beantragt, die sind ja noch nicht ausgestellt worden. Aber welche Auswirkungen haben denn diese Anträge? Und Sie haben es ja auch schon angedeutet, Netanyahu wäre dann quasi hier vogelfrei, also nicht vogelfrei, aber er könnte verhaftet werden. Aber was hat das denn auch für Auswirkungen politisch? Deutschland und Israel sind ja wichtige Verbündete, wichtige nicht nur Handelspartner, sondern auch in vielen anderen Bereichen Partner. Was bedeutet so ein Antrag, wenn der Ministerpräsident des anderen Landes jetzt vom Internationalen Strafgerichtshof quasi gesucht wird?
Also rechtlich ist es zunächst einmal so, wie ich vorhin sagte, dass dann der israelische Ministerpräsident und auch der jetzige Verteidigungsminister übrigens auch dann, wenn sie nicht mehr im Amt sind, bei einem Besuch in Deutschland verhaftet werden müssen. Das wäre die Verpflichtung Deutschlands. In Bezug auf den Staat Israel hat das per se zunächst einmal nichts zu tun, denn diese Strafbarkeit richtet sich ja nach die jeweiligen immer auf nur einzelne Personen. Wie dann der andere Staat Israel als Staat darauf reagiert, dass man, oder auch Russland, wenn man das mal so nimmt, dass man seinen Staatspräsidenten gefangen nehmen will oder gefangen genommen hat, ist eine ganz andere Frage. Realistischerweise wird er da nicht dahin reisen. Aber zum Beispiel ist Putin zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zum G7-Treffen, nicht zum Treffen in der BRICS-Staaten war das in Südafrika gereist, weil es eben diesen Straftatbestand war und er nicht so genau sicher war, ob die Südafrikaner nicht vielleicht doch verhaften lassen wird oder nicht. Deswegen hat er es vorgezogen, nicht hinzureisen. Es gab einen anderen gegen den früheren sudanesischen Staatschef Omar Bashir, gegen den es einen Strafbefehl gab. Auch da reiste nur in einigen Staaten, die eben nicht Mitglied des Statuts von Rom war. Also das zeigt das Dilemma. Und für uns ist, da liegt das Dilemma ja auf der Hand. Nicht wollen wir Netanyahu verhaften, wenn er hinkommt. Wir müssen es. Würden wir dann dem Nationalen Strafgerichtshof widersprechen, zu dessen Förderern und Initiatoren wir erzählen. Also man kann dieses Dilemma schon sehen, nicht, was darauf hinzukommt. Wenn es zu dem beantragten Strafbefehl kommt, denn noch ist er beantragt, aber ist noch nicht erlassen worden, muss man natürlich jetzt auch richtigerweise dazu sagen.
Genau, also es ist im Moment noch so alles etwas hypothetisch, worüber wir jetzt in diesem konkreten Fall sprechen, aber trotzdem, die Überlegungen stehen ja im Raum und es ist natürlich, das Dilemma ist abzusehen, man macht sich darüber Gedanken. Nein.
Ja, noch ein drittes Dilemma, was man sehen würde. Würde zum Beispiel bei einem Besuch der deutschen Außenministerin nach Israel, würde sie mit einem vom Internationalen Strafgerichtshof gesuchten Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten zusammentreffen dürfen? Das ist jetzt rechtlich gesehen, ja, gar keine Frage, das darf sie. Aber politisch würde das sinnvoll sein. Andererseits, wenn man mit den Israelis verhandeln will, muss man mit denen sprechen. Also Sie merken, das wird eine ganze Reihe von anderen Fragen darauf.
Ja, genau. Also darauf wollte ich im Prinzip dann auch hinaus mit der Frage, welche Auswirkungen das auch auf die Staaten hat, weil genau solche Treffen es dann zumindest sehr, sehr schwierig macht. Und die Frage ist, kann man dann nur noch im Hinterzimmer miteinander Politik betreiben? Ist ja dann auch irgendwie fernab der Realität wahrscheinlich. Also ja, großes Dilemma auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Lassen Sie uns trotzdem am Schluss nochmal auf die Vereinten Nationen gucken und internationale Organisationen. Die UN mit ihren Hilfswerken und Institutionen und dann auch noch der Strafgerichtshof, die blicken sehr oft auf Israel. Wieso steht Israel so häufig im Fokus all dieser Institutionen und wie berechtigt ist das?
Ja, das hat sicherlich auch mit zu tun mit den Mehrheitsverhältnissen. Nicht? Also wenn die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Mehrheitsverhältnissen beschließt, ein Gerichtsurteil, Gutachten anzufordern, dann ist das eben so. Wir könnten natürlich auch ein Gutachten anfordern für die völkerrechtliche Lage, sagen wir mal im Sudan, wobei es dann auch etwas andere Situation ist. Aber es gibt es natürlich auch in anderen Bereichen. Es gibt viele andere Gutachten. Also zu sagen, dass es nur Israel betrifft, ist da gar nicht der Fall, was diese spezielle Situation angeht. Und auch der EuGH ist ja bisher auch sehr wenig befasst worden. Das ist jetzt erst sehr ganz neu, dass dieses überhaupt möglich war. Also diese speziellen juristischen Fragen sind dort noch eher gering ausgefallen. Da gibt es andere, die da deutlich häufiger im Drehbuch stehen. Es ist aber in den Gremien tatsächlich immer ein großes Thema. Also es gibt keine Versammlung, keine Generalversammlung oder auch keine Versammlung von welchen Sonderorganisationen noch immer, in denen nicht irgendwann mal das Thema Palästina auf die Sprache zur Sprache kommt. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass es eben genügend Staaten gibt, die das als relevant ansehen, entsprechend den Antrag stellen, und auch genügend Staaten, die bereit sind, über einen solchen Antrag abzustimmen. Das ist jetzt nochmal die Frage der Mehrheitsverhältnisse. Und das ist vielleicht auch ein zunehmender Ausdruck dessen, dass wir eben auch zunehmend selbstbewusste agierende Staaten in der UNO haben, die berechtigt oder unberechtigt eben ihre eigene Position haben. Das mögen wir teilen oder auch nicht teilen, aber da gilt eben, dass jeder Staat eine Stimme hat. Das ist ja die große Errungenschaft der internationalen Staatengemeinschaft. Und da kommen leider manchmal Ergebnisse heraus, die wir als sehr schwierig empfinden, aber das ist leider die Konsequenz von solchen Konstruktionen. Dazu müssten wir wieder zurück zum Recht der Stärkeren. Und das hat sich ja auch als schlechter herausgestellt. Also das ist die Konsequenz von einer solchen Institutionenkonstruktion.
Kommen wir bei dem Stichwort einzelne Staaten auch mal auf unseren Staat, also auf Deutschland und den Einfluss, den Deutschland an dieser Stelle auf die Organisation, auf die UN in den verschiedenen Gremien und Organisationen ausüben kann oder muss. Deutschland stellt sich ja ganz klar auf die Seite Israels. Kommt Deutschland da eine gewisse, nochmal eine größere Rolle zu und übernimmt es die? Oder wie verhält sich Deutschland innerhalb der Vereinten Nationen diesbezüglich?
Also generell gesehen ist Deutschland, glaube ich, immer ein sehr konstruktiv auftretender Partner, der die Organisation stützt, sie unterstützt, der auch einer der, ich glaube, der zweit- oder drittgrößte Beitragszahler ist. Also da ist Deutschland schon ein massiver Verfechter auch des Multilateralismus. Das ist ja unsere Erkenntnis. Also das ist jetzt in generell gesehen, das gilt eben mit vielen, vielen Gremien und Entscheidungen auch so. Natürlich haben wir eigene Interessen, die setzen wir auch durch, aber das nimmt wir wesentlich weniger, als es zum Beispiel China jetzt zunehmend macht und auch die Vereinten Staaten und andere gemacht haben. Also das ist, glaube ich, generell unsere Rolle. In Bezug auf Israel, ja, da sind eben Mehrheiten in der internationalen Weltgemeinschaft, die nicht unserer Auffassung entsprechen. Oder mit anderen Worten, wir sind doch in einer Minderheit. Das können wir jetzt als gut oder als schlecht ansehen, aber das ist der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir in einer solchen Organisation sind. Ja, man kann natürlich auch sich mal die Frage stellen, ob alle Meinungen, die die anderen haben, tatsächlich so absurd sind. Und man sich vielleicht auch mal selber über seine eigene Position nachdenken muss. Das tut natürlich Deutschland, aber es zeigt eben auch, dass unser Einfluss natürlich nur begrenzt ist. Das ist halt bei 191 Mitgliedstaaten eben so. Selbst wenn wir natürlich ein Gewicht haben, ist gar keine Frage. Aber wenn es um die Abstimmung geht, sind wir einer von vier.
Genau, also man sieht, die Vereinten Nationen und auch der Internationale Strafgerichtshof, das sind wahnsinnig komplexe Organisationen, aber wie Sie am Anfang ja gesagt haben, wenn es sie nicht geben würde, man müsste sie erfinden, auch wenn wir nicht immer damit einverstanden sind, was am Ende vielleicht dabei rauskommt.
Das ist richtig, aber letztendlich sind diese Organisationen auch nicht so komplex. Wir kennen sie noch nicht so genau. Also die Europäische Union ist natürlich auch sehr komplex. Und wenn ich das versuche, einem Nicht-Europäer zu erklären oder vielleicht sogar in Deutschland zu erklären, dann wissen sie auch, wie schwierig das ist. Und Deutschland ist auch komplex mit unserem föderalen System. Also das sind komplexe Systeme. Wir kennen sie halt noch nicht. Das heißt aber nicht, dass sie damit schlecht sind. Also ich glaube, wenn man die Vereinten Nationen nicht hätte, müsste man sie erfinden, weil sie eben wirklich einen Debatten- und Austauschmechanismus ist, der, glaube ich, unerlässlich ist in der heutigen Zeit.
Absolut. Und damit vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Reinicke.
Gerne, Herr Wolf.